Hey Tabea, ich bin gerade auf dem Rückweg von einer Freundin, die hat mir gerade erzählt, dass sie sich mit einem Typen getroffen hat, den sie schon mal im Studium gedatet hat. Und ich dachte mir, das könnte doch ein cooles Thema sein für unsere nächste Podcast-Folge. Hättest du Bock?
Das ist Studium und Mental Health, der Podcast für Studierende mit mir, Tabea und Max.
Wir zwei quatschen in regelmäßigen Abständen über das Studium und die besonderen Lebensumstände, wie wir mit Herausforderungen umgegangen sind, und was wir dabei gelernt haben.
Hello, hello.
Wir zwei unter uns.
Wie immer. Heute wieder mit einem intimen Thema.
Ja, ich bin auch, I'm dressed for the occasion, siehst du?
Oh.
Die Leute da draußen, die sehen das natürlich nicht.
Okay, ich kriege exklusive Einblicke gerade.
Ich habe den Ausschnitt des Jahrhunderts an. Ich bin nämlich gerade in meiner Tanktop-Era. Und okay. Diesen Anblick, den wollte ich dir natürlich nicht vorenthalten, liebe Tabea.
Vielen Dank. Also jetzt kann ich beruhigt sterben, nachdem ich das gesehen habe. Danke, Max.
Ja, let's talk about it. Komm, wir nennen das Kind beim Namen Dates und Beziehungen.
Ja, und Bindungsstile und alles, was dazugehört. Konflikte in Beziehungen.
Ah ja, die soll es ja auch geben.
Die soll es ja geben. Puh, viel los.
Hab
Modelle mitgebracht und bin gespannt auch auf deine Erfahrungswerte.
I will spill.
Ich bin vorbereitet. Vielleicht mal so die erste Frage. Warum tut man sich das eigentlich an mit Liebesbeziehungen?
Ah ja, doch, das ist eine gute Frage. Das weiß ich auch gar nicht mal.
Also ich sehe da einen Grund, evolutionär gesehen wieder. Wir hatten es auch schon bei Freundschaften, dass man ja im Prinzip sich reproduzieren will. Ja, ist jetzt richtig unromantisch, aber
klar.
Biologie, it is how it is. Dann natürlich Unterstützung. Wir haben das mit den Bindungsstilen, was ich schon angesprochen habe. Dann helfen ja auch die Hormone. Kennst du das Kuschelhormon, Oxytocin?
Ja. Oh, gibt's auch ein tolles Lied drüber?
Wirklich? Okay, good to know. Und natürlich ist es auch in unserer Gesellschaft wieder verankert. Also es ist wie immer essentiell, wir sind soziale Wesen und Beziehungen gibt's in allen möglichen Ausführungen. Und damit natürlich auch Schwierigkeiten, die da einhergehen können. Was denkst du denn, wo oft Schwierigkeiten liegen in so Paarbeziehungen?
Also ich weiß nicht ganz genau, wo die Schwierigkeiten liegen, beziehungsweise ich weiß, wo sie liegen und ich weiß, oder ich kann mir auch vorstellen, was der Ursprung davon ist, aber wie du ja schon selber angesprochen hast, es gibt unterschiedliche Formate, es gibt unterschiedliche Bedürfnisse, es gibt auch vielleicht einen unterschiedlichen Ursprung dieser ganzen Thematik, ne? Beziehung, Beziehungskonstellation, die Emotionen, die dabei auch mitkochen, sagen wir es mal so. Und ich kann mir vorstellen, dass so der Kernunterschied oder der Kern, the issue in its core, ein Mangel an Deckungsgleichheit ist, beziehungsweise Überschneidungspunkten. Ne? Also beispielsweise jetzt hinsichtlich Konstellationen, wenn eine Person eine monogame Beziehung haben möchte, die andere Person irgendwie eine polyamoröse Beziehung haben möchte. Manche sind vielleicht asexuell, andere sind hypersexuell, etc. Die Bedürfnislage der beteiligten Menschen innerhalb der Konstellation, wenn die eine andere ist, dann kann es krachen.
Ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Was hast du jetzt? Mangelnde Deckungsgleichheit, oder? Hast du gesagt?
Ja. Also wenn du halt einfach dann tatsächlich doch nicht die Schnittpunkte hast, die du vielleicht haben solltest. Und ich glaube auch, dass in jeder Beziehung, also dass sich das natürlich unterscheidet. Manche Leute haben ganz andere Bedürfnisse, beziehungsweise die Bedürfnisse an anderen Rangordnungen, ne? Also irgendwie Safety oder dass man irgendwie gewisse Gespräche miteinander führen können, ist für manche Leute in ihren Konstellationen über die sexuellen Bedürfnisse eingeordnet. Bei anderen Leuten ist aber beispielsweise Sex das A und O und das an erster Stelle angeordnet. Ich glaube einfach wirklich, und da vielleicht zur, in Anführungszeichen, was heißt Lösung, aber Kommunikation, ne?
Definitiv. Also, was du jetzt eben schon angesprochen hast, erinnert mich ein bisschen an den Wertekompass, den ich in irgendeiner Folge erwähnt habe von meinem einen Psychologen, dass Menschen sich ja natürlich in den Bedürfnissen unterscheiden und es ist ja auch gut, dass man individuell ist und natürlich nicht jeder gleich, aber das kann dann auch zu Konflikten führen. Gleichzeitig ist es ja auch wichtig, dass man seine Individualität trotzdem mit in die Beziehung nimmt, ne? Und dass man da auch Kompromisse findet und auch seine eigenen Grenzen setzt. Dazu kommen wir später auch noch. Aber wie du schon gesagt hast, es kann natürlich Differenzen geben im Nähe versus Abstand Bedürfnis, also Autonomie versus Intimität oder genau, manche wollen Kinder, andere nicht, also dieser Wertekonflikt und dass man dann für sich in der Beziehung ausmachen muss, wie viel Kompromisse kann ich eingehen? Also wo geht es komplett gegen meine Werte und das kann ich nicht vereinbaren und wo kann ich mich vielleicht auch ein bisschen weiterentwickeln oder anpassen, dass man sich in der Mitte trifft? Also ich glaube, dass es ein ständiges Ausbalancieren ist und dass man das dann auch gar nicht so pauschal sagen kann, was ist jetzt gut oder schlecht, außer wir gehen safe natürlich jetzt in die häusliche Gewaltrichtung und so weiter, aber yeah, ne, dass das, also dass manche Paare eine Konstellation haben, wo andere sagen, boah, das wird für mich gar nicht gehen, zum Beispiel.
Und das ist das Schöne daran.
Genau.
Irgendwo auch.
Und Kommunikation hast du jetzt auch angesprochen und ich denke auch, dass das mit so das größte Problem ist oder dass viele Probleme gelöst werden könnten durch das richtige Kommunizieren. Und es ist ja auch oft in der Paartherapie oder auch in Beratungen lernt man das dann ja auch, wie kann man besser miteinander sprechen. Oft werden ja so Fehler gemacht, wie ich erwarte, dass mein Partner Gedanken liest oder passives, aggressives Verhalten. Also ich denke, haben wir alle schon gemacht oder kennen wir auch von anderen. Und ja, dass man daran dann ja auch arbeiten kann und sich auch gemeinsam verbessern.
Gibt es da irgendwelche Methoden?
Zum Kommunikationstraining, ja. Also mir fällt da zum Beispiel jetzt gerade dieses Vier-Ohren-Modell ein. Aber das wäre jetzt ein anderes Thema. Ich habe aber ein Modell mitgebracht. Das ist das.
Ah, sieh mal an. Mal da wieder. Ist wieder die Psychologiestudentin.
Ich liebe Modelle. Aber das hatten wir gar nicht im Studium leider. Aber das ist das Bader-Pearson-Entwicklungsmodell. Und also basically sind sie davon ausgegangen, Kinder haben ja Entwicklungsstadien und das Ganze wurde dann hier auf die Paarbeziehung übertragen und daran sollte eben die Dynamik besser erklärt werden, also in welchen Phasen sich Paare befinden können und dass man das dann auch besser versteht, wenn Konflikte auftreten, also sowohl für den Therapeuten als auch für das Paar selbst. Also es ist ein theoretisches Modell und das hat 5 Phasen. Und wenn du
sollen wir die mal durchspielen?
Ja, können wir gerne mal durchgehen. Also sie haben als erste Phase die sogenannte Verschmelzung genannt. Und ich glaube, das kennen wir so in den ersten Wochen oder Anfängen, ist man so total eng und wie so abhängig voneinander, vernachlässigt vielleicht auch die Freunde und will sich die ganze Zeit nur noch treffen, oder? Kannst du da relaten?
Ja.
Ja, genau. Also das ist, denke ich, sehr bekannt. Und dann haben sie aber auch die zweite Phase definiert, das ist dann die Differenzierung. Und da fängt so an, dass man so die individuellen Unterschiede kennenlernt, weil vorher ist ja oft so, ach, wir sind eins, wir sind ja so gleich, wir verstehen uns ja so wunderbar. Und dann kristallisiert sich das so ein bisschen raus, dass man auch wieder Raum für das eigene braucht, also für die Unabhängigkeit. Und da kann es dann auch Konflikte geben, weil ja plötzlich dieser Unterschied da ist, mit dem man dann erstmal umgehen muss. Also das wäre dann die Differenzierungsphase. Und dann haben sie die dritte Phase Erforschung genannt und da erkunden dann beide Partner so die eigenen Interessen und Ziele, halten aber gleichzeitig die Beziehung aufrecht und entwickeln halt auch da ein stärkeres Gefühl wieder so für die eigene Identität und dass wieder das persönliche Wachstum gefördert wird, ne? Also ein bisschen wieder aufs Ich zurück, würde ich sagen.
Ganz egozentrisch auch mal kurz wieder werden, ne?
Ja, also Balance. Ja? Sieht man hier auch ganz schön. Genau, ist wichtig, weil wenn man alles in die Beziehung steckt, dann kann natürlich auch wieder ein Konflikt hervorkommen, ne? Wenn alles auf eine Person fokussiert
wird. Ja, flop, wenn es dann auch nicht läuft, ne? Aber okay, da kommen wir mal später zu.
Sehe schon. Und dann 4 klingt jetzt so dramatisch mit Wiedervereinigung. Und jetzt haben wir ja gerade gelernt, dass die Paare sich dann so ein bisschen differenzieren und jeder wieder so ein bisschen sein eigenes Ding macht und Wiedervereinigung, weil dann die Beziehung jetzt neu definiert und vertieft wird, also so realistischer super Ansatz. Jetzt weiß man, okay, du brauchst das, ich sehe das anders als du, aber wir können es integrieren in unsere Beziehung, also so ein tieferes Verständnis.
Kompromiss.
Ja, genau, was auch ganz wichtig ist. Und die fünfte, letzte Phase ist dann die Synergie. Und da erleben dann die Paare nach dem Modell so eine reife und erfüllende Partnerschaft, weil jetzt beide in der Lage sind, ihre Stärken und Unterschiede in die Beziehung zu integrieren und dann eben eine starke Beziehung zu schaffen. Und in dem Modell sieht man dann insgesamt, dass es eben um Wachstum und eine Weiterentwicklung innerhalb der Beziehung geht.
Okay, spannend.
Kommt dir das
bekannt
vor?
Ja, doch, sehe ich. Ja. Hm? Also ich kenne das Modell natürlich nicht, aber ich kenne die Ausführung, sagen wir es mal so. Mhm.
Mhm. Voll. Ja, also ich fand das ganz spannend, weil dadurch kann man natürlich auch Konflikte eventuell besser bewältigen, wenn man sieht, okay, wir sind vielleicht gerade in der Phase oder nur weil du dich wieder auf deine eigenen Sachen konzentrierst, heißt das nicht, dass du mich nicht mehr magst. Gibt ja auch manchmal so Überzeugungen. Und wie gesagt, wenn man dann jetzt in der Paartherapie wäre, ist natürlich jetzt eine tiefergehende Richtung, da kann dann so ein Modell eben auch zur Veranschaulichung helfen. Aber ich finde es eben auch so ganz interessant, das mal gehört zu haben.
Ich finde es auch super spannend, danke fürs Teilen. Ich kann mich auch wirklich mit einigen Punkten sehr stark identifizieren. Ich glaube, es gibt aber unterschiedliche Menschen. Also ich habe in meinem Bekannten- und Freundeskreis Leute, die musst du so richtig überzeugen, beispielsweise in der Beziehung oder grundsätzlich in ein Gefüge reinzukommen. Also die benötigen diese initiale Überzeugungskraft. Bei mir ist es halt komplett anders. Deswegen, ich kann mich mit dem ersten Schritt tatsächlich sehr gut identifizieren.
Mit dem Bonding, mit dem...
Weil wenn ich eine Person sehe, die ich interessant finde, dann bin ich halt direkt so, I will probably marry this person. Und dann so nach dem zweiten oder dritten Date oder so, zack, flutsch, weg.
Realitätscheck.
Das ist dann mein personal reality check, genau. Nee, das entwickelt sich tatsächlich relativ analog zu dem Modell bei mir.
Siehst du?
I love it.
Und ist dann so, weil du jetzt meintest, so zack, weg im Sinne von, ah, okay, ich merke, wir passen nicht oder so, jetzt habe ich das Interesse verloren.
So ein bisschen beides manchmal. Also manchmal merke ich einfach, also man ist natürlich, oder ich zumindest bei dem ersten Date, ich habe halt ultra die rosarote Brille auf, ne? Also plötzlich everything's in pink, life is in pink. Und je mehr ich dann tatsächlich eine Person auch kennenlerne, desto mehr merke ich, ah, halt stopp, die Überschneidungspunkte, die sind vielleicht gar nicht mal so da, die man sich so ausmalt, ne, anfangs. Vielleicht bin ich doch gar nicht so interessiert an dieser Person. Aber naja, dazu kommen wir vielleicht später nochmal.
Aber es ist jetzt kein untypischer Verlauf, würde ich sagen, ne? Also, dass man eben ja am Anfang so, wie ja hier auch beschrieben wird, in dieser Wow, alles ist toll Phase ist, da spielen ja auch die Hormone verrückt und dass man dann so ein bisschen, okay, wait a damn minute, okay. Es ist nicht alles wundervoll. Aber dann ist ja die Frage, ist man bereit, trotzdem so zu investieren und damit umzugehen oder sagt man, nee, unsere Werte sind wirklich so inkonkurrent oder?
Ja. Ich glaube, da muss man einfach für sich auch irgendwie gucken, wie man grundsätzlich das Thema Dating angeht. Ne? Also ich glaube, da hat jeder einfach auch einen anderen Anlauf. Ich kann mir auch vorstellen beispielsweise, dass es bei queeren Menschen, ich gehöre ja auch zur Queer Community, nochmal ein bisschen anders ist, weil wir ja nochmal einen ganz anderen Approach auch zu Dating haben. Ne? Also ich weiß nicht, ob du damit relaten kannst, aber wir haben ja oft auch ein viel, wie soll ich sagen, oberflächlicheren ersten Approach zum Thema Dating. Also ich rede auch ganz offen darüber beispielsweise, dass ich ja auch Online-Dating-Apps benutze, wo du ja auch der Startpunkt, dadurch, dass uns ja nicht allen auf die Stirn geschrieben ist, hey, ich bin queer oder hey, ich habe an dem und dem Gender oder der und der Orientierung Interesse, ist es bei uns ja nochmal ein ganz anderer Approach, auch so hinsichtlich Stichpunkt Dating-Apps, ne? Du siehst ja eine Person und ursprünglich, also der die erste Instanz oder der erste Kontaktpunkt ist eigentlich eine Äußerlichkeit. Und da spielen natürlich die Hormone nochmal ganz anders Welt, ne? Wenn du jemanden irgendwie beim Supermarkt triffst oder siehst oder was weiß ich, da hast du ja nochmal so ein bisschen mehr Person, ne? Oder auch irgendwie in einem sozialen Gefüge, da hast du ja nochmal ein bisschen mehr auch so andere Elemente, die da reinspringen, aber bei Dating-Apps siehst du halt, zack, da ist ein Bild, das Bild finde ich interessant oder nicht interessant und dann setzt du dich im Prinzip mit der Person auseinander, aber in der Regel ist es, also kommt die Person ja erst zu einem viel späteren Punkt und ich glaube, dass dieser Aspekt von Initial Superficial Attachment auch nochmal das Modell so ein bisschen, wie soll ich sagen, beeinflussen kann. Verstehst du, was ich meine?
Ja, und würdest du sagen, dass, also siehst du Online-Dating-Apps so als Vorteil oder Nachteil?
Oh, beides. Also ich finde, oh, Tabea, da hast du ein Fass aufgemacht. Ich finde es super einerseits, weil es halt Randgruppen die Möglichkeit gibt, viel also a lot more accessibly dieses Thema Dating anzugehen. Ne? Wie gesagt, wir haben es einfach nicht alle auf der Stirn schreiben, woran wir Interesse haben. Und auf einer Online-Dating-App hast du halt direkt die Möglichkeit zu sehen, okay, der ist offensichtlich irgendwie zumindest mit meinem in Anführungszeichen Format d'accord. Ne? Also diese Person, die mir gegenübersteht, hat Interesse an Männern oder vielleicht an nicht-binären Personen oder ne, ist pansexuell oder whatever, aber zumindest eine gewisse Offenheit mir gegenüber. Und im zweiten Schritt findest du dann heraus, ist es ein physical oder emotional match. Also ich finde es toll, dass du diesen Punkt von Accessibility deutlich pushst und promotest bei Online-Dating-Apps. Gleichzeitig hinterfrage ich aber natürlich auch diesen Punkt von, also den ich ja gerade eben schon angesprochen habe, von dieser direkten Oberflächlichkeit mit, finde ich diese Person auf Bildern oder auf Videos attraktiv versus finde ich die Person vielleicht im echten Leben attraktiv. Ne? Also da ist natürlich nochmal ein großer Unterschied, den ich finde. Ich sage es auch ehrlich, also meine, wie soll ich sagen, Erfolgsquote bei Dating-Apps hält sich in Grenzen und mit Erfolgsquote meine ich halt irgendwie langfristige Beziehungen, die ich da irgendwie geknüpft habe. Ich habe wunderbare Freundschaften auch gefunden auf Dating-Apps, was ich super, super cool finde, weil du natürlich gleichgesinnte Leute auch irgendwo finden kannst. Ich weiß manchmal nicht und deswegen setze ich mich sehr stark auch mit den Profilen auch auseinander, aber ich glaube tatsächlich, dass es die wenigsten Leute machen. Manchmal fehlt mir einfach so ein bisschen dieser Personality-Match.
Ist ja auch schwierig, dann so die Personality eben darüber direkt rauszufinden, ne? Also zum Beispiel, ich kann gar nicht mit, also ich konnte noch nie und das wird auch nichts mehr werden, also jetzt gerade brauche ich eh nicht, aber online, nee, ich gar nicht. Ich kann es nicht, ich verstehe es nicht. Ich muss Leute im echten Leben kennenlernen, aber ich kenne auch Paare, die haben sich darüber kennengelernt und das funktioniert wunderbar. Und ich finde es auch echt eine gute Möglichkeit, wie du sagst, dass du dann Leute da leichter kennenlernst oder sogar auch Freundschaften einfach darüber schließen kannst. Und ja, eben einfach viel schneller einen Zugang hast, als wenn du ja vielleicht im echten Leben schauen würdest und dann mehrere Zurückweisungen erfahren würdest. Und so hat man ja schon mal einen gemeinsamen Nenner, weil man weiß, potenziell könnten wir eben einander interessiert sein. Also dass es dann total hilfreich ist.
Voll. Ich finde nur manchmal aber auch so ein bisschen diese Conversation. Ich muss kurz einen TikTok oder einen Sound zitieren. Today drained me. Ich finde es manchmal sehr draining, so gestellt auch mit einer Person oder mit dem Gegenüber zu interagieren. Ne? Wenn du dich irgendwie triffst, dann hast du ja irgendwie im echten Leben, dann hast du Überschneidungspunkte, du bist irgendwie vielleicht in dem gleichen Gebiet unterwegs, bist vielleicht in einer ähnlichen Nachbarschaft, whatever. Und bei Online-Dating-Apps hast du manchmal auch so ein bisschen das Gefühl, oh, ich muss jetzt interagieren, ne? Ich muss jetzt alles über mein Gegenüber herausfinden. Auch so Thema, ne? Keine Ahnung, Bindungsstile. Du hast ja auch direkt im Profil drin stehen, was suchst du gerade? Suchst du eine Beziehung? Suchst du was Kurzfristiges? Suchst du was irgendwie, keine Ahnung, Freundschaft plus oder so? Du versuchst ja im Prinzip gerade, also auf Dating-Apps auch deine Persönlichkeit einer anderen Person so aufzudringen oder aufzuschwatzen.
Stimmt, ja, guter Punkt. Oder wo man so reinschreiben muss, ja, nenne eine Sache, die dich immer stört an Menschen, ja, weißt du, ja. So diese, so wow, wow, okay.
Ja, ja, oder auch so mein Bindungsstil, ne? Also was für eine Person bist du? Und das ist eigentlich ein Gespräch, das ich manchmal viel später erst haben möchte. Also ich will manchmal auch nicht, dass die Person mir erzählt, wer er ist, oder, ne? Also bei mir sind es halt Männer. Ich will nicht, dass er mir erzählt, wer er ist, sondern ich will, dass er mir zeigt, wer er ist. Also wie zeigst du deinen Bindungsstil? Also wie schreibst du mir proaktiv? Muss ich auf dich zugehen, etc.? Oder fragst du nach einem Treffen, etc.? Und also ich, do you know what I mean? Ich will manchmal nicht wissen, wer du bist, weil du es mir erzählst, sondern ich will tendenziell eher wissen, wer du bist, weil du es mir zeigst.
Das ist ein voll guter Punkt, weil jetzt bin mir gerade klar, warum ich mit Online-Dating-Apps nicht kann. Also du hast es gerade zusammengefasst, was ich denke, aber nicht formulieren konnte. Also ich verstehe dich dazu 100%. Und Bindungsstile, weil du es jetzt gerade angesprochen hast, also es muss man jetzt vielleicht ein bisschen trennen, weil einmal bezieht sich das ja auf die Kindheit und dann kennt man es im anderen Kontext mit Beziehungen und das hängt ja zusammen, weil natürlich frühkindliche Erfahrungen uns prägen und das kann dann einen Einfluss darauf haben, wie wir uns später in Beziehungen verhalten. Und vielleicht fange ich mal an mit einem Experiment mit Kindern von der Mary Ainsworth, wo das Ganze sich draus so entwickelt hat. Und zwar ist es das Strange Situation Experiment.
Okay.
Hast du das schon mal gehört? Manchmal wird es auch in der Schule vielleicht...
Aber Strange Situations, hit me with it.
Ja, und zwar, also, ich versuche es ein bisschen zusammenzufassen, aber im Prinzip war es so, man hat Mutter und Kind zusammen in einen Raum gesteckt und dann sollten die da spielen. Und die Mutter war die ganze Zeit anwesend und irgendwann ist halt ein Fremder, ein Stranger, in den Raum dazugekommen und hat halt erst mit der Mutter und dann mit dem Kind gespielt. Und dann hat die erste Trennung stattgefunden, indem die Mutter den Raum verlassen hat. Und das Kind war halt immer noch mit der fremden Person. Und dann kam die Mutter wieder zurück und dann hat der Fremde wiederum den Raum verlassen. Und dann ist die Mutter wieder rausgegangen und das Kind war alleine. Also waren so verschiedene Abläufe. Und dann gab es eine zweite Wiedervereinigung, wo die Mutter zurückgekommen ist und das Kind tröstet. Also da ging es eben um Trennung und Wiedervereinigung. Und dann hat man geschaut, wie verhält sich jetzt gerade das Kind? Also wie reagiert es darauf, dass die Mutter weg ist und dann wieder in den Raum zurückkommt? Und Ziel war eben, diese Bindungsbeziehung zwischen Mutter und Kind zu verstehen. Und dabei hat man halt verschiedene Verhaltensweisen von den Kindern festgestellt. Und der sichere Bindungsstil war dann, dass die Kinder den Raum erkundet haben, die haben da gespielt, die waren ganz aktiv und waren auch ruhig, wenn die Mutter den Raum verlassen hat. Und dann ist die Mutter wieder zurückgekommen und das Kind war so, ja, ich freue mich, ne? Also alles safe, du gehst, du kommst wieder, läuft. So. Und dann gibt's aber auch unsichere Verhaltensweisen. Und das war zum Beispiel beim unsicher vermeidenden Bindungsstil. Da haben die Kinder eigentlich kaum eine Reaktion gezeigt, als die Bezugsperson den Raum verlassen hat oder zurückgekehrt ist. Und die haben zwar den Raum erkundet, also alles selbstständig, aber haben dann gar nicht darauf reagiert, als diese Sicherheitsbezugsperson wieder zurückgekommen ist. Also das ist dieser vermeidende Bindungsstil. Also das war eine emotionale Distanz. So, und dann hat man auch noch beobachtet den unsicher ambivalenten Bindungsstil. Da waren die Kinder dann sehr gestresst, also wenn die Mutter den Raum verlassen hat, ne, und hatten ein ängstliches Verhalten gezeigt. Und als dann die Mutter zurückgekommen ist, waren sie so, was soll ich jetzt machen? Ich will irgendwie die Nähe, aber gleichzeitig zeige ich auch Widerstand, eben ambivalent. Und der letzte Punkt war dann unsicher desorganisiert, der letzte Bindungsstil. Und da waren die Kinder verwirrt. Also die waren dann confused und haben widersprüchliche Verhaltensweisen gezeigt. So entweder sie waren so wie eingefroren oder sind so ziellos umhergelaufen, als die Person gegangen ist oder zurückgekehrt. Also sie hatten irgendwie keine konstante Strategie. Weißt du, was ich meine? Sondern sie waren so, what should I do? Und das bringt man dann oft auch mit Vernachlässigung oder traumatischen Erfahrungen in Zusammenhang. Also sprich, es war eine sichere Bindung und dann gibt es drei unsichere Bindungsstile, was man eben bei den Kindern damals beobachtet hat. Naja. Und vielleicht kommt dir das jetzt so ein bisschen bekannt vor, wenn man so von Beziehungen heute spricht oder wie man Bindungsstile oft auf Social Media heute auch sieht.
Hm. Hm. Sehr gut. Also es kommt mir sehr, sehr bekannt vor. Ich habe mal kurz eine Frage an dich. Schätz mal, wie viele Beziehungen hatte ich in meinem Leben schon?
Boah. Fünf?
Fünf?
Ich weiß nicht.
Das ist eine Scheißfrage, ne? Das ist
eine weil auf der einen Seite du so, ja, okay, du hattest nicht so viel Erfolg bei Dating-Apps, ja, schließ da drauf, dass du mit vielen Kontakt hattest und viele Beziehungen vielleicht angefangen, aber wieder aufgehört. Gleichzeitig klingt es für mich aber so, als würdest du eher nach was Tiefergehendem suchen und das findet man ja jetzt nicht unbedingt so an jeder Ecke. Deswegen hätte ich dann eher gesagt, weniger.
Nicht schlecht, sehr aufmerksam. Vielen Dank fürs Zuhören. ich hatte tatsächlich in meinem Leben erst eine richtige Beziehung.
Oh.
Und die auch, was heißt erst? Also ich finde es immer so ein bisschen degradierend zu sagen, ich hatte nur eine Beziehung.
Ja, nee.
Und die mit 19 und zwar, das vielleicht irgendwie 4 Monate lang. Und ich würde da ganz gerne zurückgreifen auf das Stranger Experiment. Und zwar war es ein relativ ambivalenter Bindungsstil. Ich sage immer so ein bisschen von einer Hot and Cold Beziehung. Und ich gebe dir komplett recht, dass es einen prägt, weil das halt meine erste Beziehung war und ich diese, es war auch irgendwo mit Untreue verbunden, ne? Beziehungsweise man wusste nie ganz genau, wo stehe ich jetzt gerade bei dem Typen. Und diese Beziehung, und deswegen kann ich das sehr gut verstehen, weil ne, die Kinder werden ja auch in ihrem Erwachsenenalter von, oder grundsätzlich, wir sind ja alle irgendwie von unserer Kindheit geprägt, aber ich bin auch weiterhin nachhaltig, und das ist crazy, von meiner ersten Beziehung geprägt. Weil ich seitdem halt, und ich glaube, das ist ehrlich gesagt so ein bisschen das erste Mal, dass ich offen darüber rede, aber mir manchmal die Frage stellen muss, bei mir, is it love or is it limerence? Do I like the person? Oder do I love the person? Wobei love ist für mich immer so ein großer, also großes Begriff, groß, auch gar nicht mehr Deutsch sprechen kann. Liebe ist für mich einfach ein ganz, ganz großes Wort, das ich schwierig in den Mund nehmen kann. Aber habe ich Interesse an einer Person oder habe ich Interesse an der Idee von einer Person?
Mhm.
Weil ich irgendwo immer noch das suche, was ich vielleicht nie so richtig greifbar hatte. Und das ist super toxisch, weil es mir extrem im Weg steht. Auch so Thema Öffnungsängste, vielleicht auch irgendwo, weil ich die nicht mehr so stark habe, aber früher auch stark Minderwertigkeitskomplexe. Ich hatte immer das Gefühl, ne, so bei Hot and Cold Situations, du musst dir immer die Frage stellen, wo stehe ich gerade? Sucht die Person vielleicht was anderes, was gebe ich der Person gerade nicht, was die Person aber sucht, liegt es an mir, liegt es an der Person, liegt es vielleicht irgendwie an weder noch, ist es einfach nicht kompatibel. Dann auch punkto Verlust, Verlustängste, weil du ja nie, du hast nichts Greifbares, du verlierst es ja permanent. Du hast es nie, du verlierst es die ganze Zeit. Und diese Reiteration von Verlust, super scheiße. Und natürlich auch irgendwo Angst vor Untreue, Angst vor Unehrlichkeit und so. Und ich finde das super spannend, weil wir so extrem viel aus so Experimenten mit Bindungsstilen von Kindern lernen können, weil das ist so nachhaltig, das prägt so lange. Und ich würde auch wirklich lügen, wenn ich mich immer noch mit diesen Punkten oder ein paar von diesen Punkten zu kämpfen hätte. Spannendes Modell.
Ich verstehe total, aber wenn ich da jetzt auch noch auspacken würde und drauf eingehen, dann sitzen wir hier noch 3 Stunden.
Ich hab Zeit.
Aber ich verstehe dich zu 100% und ich habe gerade überlegt, soll ich jetzt auf die persönliche oder die fachliche Ebene gehen, aber auf fachlicher Ebene ist es vielleicht auch gut zu wissen, dass sich diese Bindungsstile auch adaptieren können. Also selbst wenn man durch die frühkindlichen Erfahrungen zum Beispiel gelernt hat, Nähe, Gefahr, Nähe, schwierig. Ich weiß nicht genau, was passiert. Rasten meine Bezugspersonen aus oder trösten sie mich? Und dann wird so internalisiert, ich gehe mal lieber auf Abstand. Dann kann sein, dass sich daraus dann eben so ein vermeidender Bindungsstil zum Beispiel entwickelt, ne? Wo man sich gerne zurückzieht und alleine sein Ding macht. Aber wenn man dann irgendwann vielleicht auf einen Partner oder eine Partnerin trifft, die einen sicheren Bindungsstil hat oder man macht dort andere Erfahrungen, dann kann sich das umlernen, ne? Dann kann man so sich programmieren, sag ich mal, oh, Nähe ist gar nicht immer erdrückend oder eine Gefahr und kann das also auch im späteren Alter umlernen und ist dem dann nicht hilflos ausgeliefert. Ich denke, das ist auch wichtig zu wissen.
Kann man das auch noch mit 27?
Es ist nie zu spät. Und Einsicht ist ja der erste Schritt, ne? Aber ist nicht gesagt, dass es leicht ist. Und vor allen Dingen, wenn beide Partner, und ich meine, jeder hat ja irgendwie Schwierigkeiten. Also wenn da beide so eine Problematik mitbringen, dann kann es natürlich erst recht Konflikte geben. So klassisch ja auch, genau, einer so ängstlich, andere vermeiden, ne? Dann haben wir dieses Hot and Cold. Also einer klammert, einer geht, dann wird das Ganze wieder verstärkt. Und dass sich dann beide bewusst werden und dran arbeiten. Aber ich sehe das auf jeden Fall nicht als unmöglich an.
Danke für die Einschätzung.
Einfach mal so.
Aber toxisch ist es irgendwie trotzdem, gell?
Ja, ich muss sagen, ich bin kein Fan von dem Begriff toxisch, weil es gibt das nicht im klinischen Bereich oder so. Also du findest nicht in einem Verschlüsselungsbuch, sie haben die Diagnose toxische Beziehung. Und es hat sich einfach durch Social Media so etabliert, dass ich, I'm not a fan of it, so aus psychologischer Sicht. Aber ich weiß natürlich, was damit gemeint ist. Und ich denke, was halt schon wichtig hervorzuheben ist, dass natürlich es destruktive Verhaltensweisen geben kann. Also ich weiß auch nicht, ob ich eine Person als toxische Person bezeichnen wollen würde oder eher die Verhaltensweise, die man dann ja auch ändern kann, ne, wenn man dran arbeitet. Vielleicht sprechen wir dann mal drüber, was es so für Anzeichen geben könnte, dass in der Beziehung vielleicht was schief hängt. Ich hätte da zum Beispiel den Punkt, dass man das Gefühl hat, ich muss mich verstellen oder ich kann nicht so ganz ich selbst sein.
Okay, nie gut, ehrlich gesagt.
Genau, also wie gesagt, auch hier wieder kommt natürlich drauf an, was jetzt so der Kontext ist, aber dass man vielleicht da mal so in sich reinhört, hängt vielleicht der Haussegen gerade schief. Oder wir hatten auch Wechselseitigkeit bei Freundschaften angesprochen und das gilt hier natürlich auch. Also wenn man das Gefühl hat, im Stich gelassen zu werden oder alles alleine machen zu müssen. Und ich betone hier, das Gefühl zu haben, weil es ja trotzdem eine eigene Wahrnehmung ist und man immer mit dem Gegenüber erstmal kommunizieren muss, um abzuklären, was ist da wirklich dran und wie ist die andere Sichtweise.
Ja.
Fällt dir irgendwas ein, wo du sagst, das könnte kritisch sein, da mal hinhören?
Boah, vielleicht, also ich kenne das so von meinem Umfeld, wenn man anfängt, alles stehen und liegen zu lassen für eine Person und sich komplett irgendwie darin verrennt. Das ist für mich manchmal so ein bisschen Red Flag, wenn ich merke, they're giving everything up for this one person. They're giving themselves up for this one person. Vor allem, wenn es so in den Startlöchern, wobei, also klar, man ist natürlich irgendwie, ne, die rosa-rote Brille in den Startlöchern, aber so ein bisschen dieses Lösen von dem Bekannten und Status quo irgendwie und diese komplette Widmung der einen Sache gegenüber. Das vielleicht noch?
Ja, also dass man sich nur noch so auf die Beziehung konzentriert und andere Sachen vernachlässigt, kenne ich auch. Und das, ich meine, es gibt schon Leute, und ich glaube, ich zähle mich da dazu, die viel einfach aus der Beziehung schöpfen, ne? Und die das auch total mögen, so mit so der Favorite Person, sage ich mal, Zeit zu verbringen. Aber das birgt halt auch die Gefahr, dass man sich, wie du sagst, da drin verliert und dann andere Sachen vernachlässigt, die halt auch sehr wichtig sind, wieder mit der Autonomie und mit den Freundschaften.
Ja, voll.
Ja, und Ich finde aber, man kann vielleicht auch noch ein paar Sachen normalisieren in Beziehungen, weil wir immer Red Flags und so haben. Aber mal das Gegenteil. Das
wir ist auch total negativ ja eigentlich. Ne?
Ja, es ist halt alles so, oh, achte da drauf, dann ist es schlecht. Und ja. Wir können mal auf das ein bisschen umformulieren. Und es ist auch nicht untypisch, dass man zum Beispiel Abstand braucht. Oder auch mal Grenzen setzt in einer Beziehung. Deswegen ist daran jetzt nicht plötzlich was falsch oder dass mit einem was nicht stimmt. Oder Fehler zu machen und sich entschuldigen. Auch ganz normal. Jetzt normal, immer so ein schwieriges Wort. Ich sag mal typisch. Oder dass man auch mal anderer Meinung ist. Ja, das ist ja, wir hatten es auch mit Konflikten, dass es auch positiv ist, Auseinandersetzungen zu haben und nicht immer überall einer Meinung zu sein oder alles unter den Teppich zu kehren.
Naja, aber Tabea, es gibt doch nur eine richtige Meinung. Meine.
Ja, klar. Logisch. We all know.
Klar. Nee, aber sehr gute Punkte. Sehr gut und sehr valide. I should take notes.
Ja, und was es, ich meine, Grenzen setzen angeht, ich hatte noch überlegt, wann man vielleicht eine Beziehung gehen lassen soll, aber das klingt jetzt so dramatisch, wenn ich drüber nachdenke und vielleicht auch ein bisschen zu vereinfacht, weil es ist ja ein Abwägungsprozess und individuell. Aber ich würde sagen, dass man die Gründe identifiziert, so von wegen, warum funktioniert die Beziehung für mich nicht mehr und was sind meine Werte? Also immer so mit dem Einklang, wieso mache ich das? Und dann aber auch die Trauer zulässt, also auch sagt, okay, ich wertschätze das Positive und es ist auch okay, dass ich jetzt darum traue, dass es aufhört. Aber ja. Es ist für mich das Richtige.
Voll. Und vielleicht auch einfach so ein bisschen zusammenfassend sagen zu können, es ist auch okay, etwas gehen zu lassen oder von etwas loszulassen. Ich glaube, dass es sehr viele Leute da draußen gibt, die, da wieder ein englischer Begriff, I'm sorry, aber Complacency. Es gibt viele Leute, die sind seit Jahren in Beziehungskonstrukten, die sind irgendwie seit, keine Ahnung, seit der Schule in der Beziehung, fangen dann mit dem Studium an, um da auch vielleicht nochmal so ein bisschen den Bogen zu spannen zu unserem Thema Studium. Und entdecken sich einfach neu, beziehungsweise sind in der neuen Lebensphase, haben irgendwie noch ein neues Umfeld und merken einfach, das ist jetzt einfach nicht mehr. Ich bin nicht mehr die Person, die ich mal war. Und es ist auch okay zu sagen, man kann im Guten auseinandergehen. Man kann sich gegenseitig respektieren, aber man kann auseinandergehen. Und es ist nicht in Stein gemeißelt. Und es gibt eine Perspektive für beide, aber vielleicht auch einfach individuell.
Ja, kann ich nichts mehr hinzufügen.
Wir sind ja jetzt auch schon beide ein bisschen, wie soll ich sagen, reifere Profile, ne? Wenn man so aus dem Studierenden-Kontext, ne? Eigentlich. aus dem Studierenden-Kontext das Ganze betrachtet. Es gibt wahrscheinlich die ein oder anderen ZuhörerInnen, die vielleicht das Studium jetzt angehen oder auch am Anfang dieser Laufbahn stehen. Was hast denn du so gelernt über die letzten Jahre?
Über Beziehungen? Alter Falter. Wo soll ich da anfangen? Das
gib mir mal so eine Punchline, oder ich kann auch gerne was teilen.
Ja, teil mal was. Vielleicht fällt mir dann dazu was ein.
Okay. Also, for me, it's a learning journey and it never stops. Und ganz wichtig, ein Punkt. Such nicht in anderen Leuten Dinge oder Eigenschaften, die du dir nicht selber geben kannst.
Das sind
für mich so die zwei Punkte. Also die eine Sache ist, es ist nicht statisch, es ist fluide. Und die andere ist, love yourself first.
Ich verstehe, du meinst so eine One-Take-Home-Message. Ja, also da würde ich eben nochmal betonen, dieses Abwägen und das individuelle Balance finden zwischen, wo bin ich bereit, einen Kompromiss einzugehen, was sind für mich nicht verhandelbare Grenzen, dass man dann Einklang mit sich selbst ist und vielleicht auch erstmal sich klar wird, was will ich denn, was ist für mich wichtig, was geht gar nicht in der Beziehung. Und eben zweitens auch sich versuchen, in dieser Kommunikation zu verbessern. Wirklich, das es gibt auch dazu Modelle, wie gesagt, das Vier-Ohren-Modell habe ich schon angesprochen, gerne mal nachgucken und auch mit der anderen Person zusammen. Also es geht immer nur, wenn zwei Leute da mitmachen und sich die Hand geben und die Brücke bauen. Und dann, es mag Ausnahmen geben, aber wie gesagt, ich glaube daran, dass man dadurch Arbeit weiterkommt. Und vielleicht auch da fällt mir jetzt gerade ein, dass Beziehungen nicht einfach nur so romantisiert sind und wie im Film. Ich hatte zwar auch mal so eine Disney-Vorstellung, aber je älter man wird, dass es halt doch auch Arbeit bedeutet und man voll aktiv eben dazu beitragen muss und investieren, dass das funktioniert.
Voll. Eine Beziehung ist ein Full-Time-Job.
Ja.
It's a Full-Time-Job.
Hm. Wow, was? Viel gelernt.
Ja, heute mal wieder ein Learning, wie man so schön sagt, ne? Ja, aber absolut. Ich find aber auch, genau, also man muss sehr viel Zeit in eine Beziehung stecken und sehr viel Mühe, weil es einfach, es ist ein Fulltime-Job, aber gleichzeitig auch Zeit in sich stecken und sich kennenlernen und sich dabei nicht vernachlässigen etc. Egal in welchem Gefüge, und du hast gerade gesagt, dass zwei Leute da miteinander sprechen müssen, vielleicht auch mehr, ne? Wir wissen ja nicht, wie die Konstellationen da draußen sind. Es gibt ja auch Leute, die haben diesen polyamorös oder polygam. Genau, dass man da einfach merkt oder so ein bisschen dieses Key-Takeaway hat, talk to each other.
Ja.
Und talk to yourself.
Ja, richtig. Journaling nochmal an der Stelle. Ist eine gute Anlaufstelle, um sich über die eigenen Bedürfnisse bewusst zu werden.
So, Tabea, jetzt sag doch nochmal short and simple. Was mache ich, wenn ich mich in einer Beziehungskonstellation befinde und einfach merke, it's not it?
Auf jeden Fall sich erstmal bewusst werden, dass es vollkommen okay ist, was auch immer man da gerade empfindet, und dass man sich da auch keinen Druck machen muss, von wegen, andere haben mehr Beziehungen oder das ist jetzt schon die 10., die zu Bruch geht, ne, sowas. Also sich den Druck selbst erstmal rausnehmen und reflektiert, fühlt sich das gerade richtig für mich an oder was möchte ich gerne ändern, und das Ganze dann im besten Fall aber auch nach außen transportiert und zum Beispiel nicht die Person einfach ghostet, sondern den Wert da auch stark auf die Kommunikation legt.
As always, communication is key. Tabea, das war mal wieder eine wundervolle Folge mit dir. Ich freue mich schon auf unsere nächsten spannenden Topics, in denen wir uns vielleicht mal wieder ein bisschen weniger exponieren.
Ich sehe da schon wieder deinen Tanktop.
Ach, du siehst meine Haut, du siehst meine Haut. Vielleicht siehst du dir ja weiterhin in den nächsten Folgen. Nein, ganz, ganz, ganz lieben Dank für diesen echt schönen Austausch.
Ich danke dir auch.
Ich habe viel von dir gelernt mal wieder. Ich komme vielleicht auch nochmal auf dich zurück bezüglich des einen oder anderen Modells, damit ich es auf meinen Alltag und mein Leben anwenden kann.
Immer gut. Ne?
Learning never stops.
Genau.
Ja, ja.
Und vielen Dank dir auch fürs Teilen und wieder schön in Worte fassen.
Ach, immer gerne. Für dich alles.
Wir sehen uns in der nächsten Folge, wo es um Achtsamkeit und Entspannung geht.
Ich freue mich. Ciao,
Kakao. Ciao. Das war Studium und Mental Health, ein Podcast des Barmer Campus Coach, einem Präventionsprogramm der Barmer.